Also ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben 1 bis 4 letzte Woche gemacht, wenn du nicht da warst. Gott zu vertrauen setzt einfach den Schutz Gottes frei. Das hat Kraft, wenn wir das tun. Und wer sich bei ihm birgt, ja, der kann wirklich Glück finden, Zufriedenheit, Frieden im Herzen. Und er kann auch die Götzen, die uns immer mal wieder auch uns überfallen und uns einnehmen wollen, entthronen, weil Gott größer ist, stärker ist, weil in Gott unsere Sicherheit ist. Und sogar Gesundheit und was wir alles für Götzen haben können, sind unter Gott. Wenn Gott der Erste bleibt, dann können wir alles andere genießen und was nicht da ist, da können wir ihm vertrauen. Und das ist eine super Sache. Und wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, haben wir weniger Schmerzen, weil wir ihm vertrauen können. Jetzt machen wir aber bei Vers 5 weiter. Jetzt entfaltet er das so ganz, das Ganze, so was wir alles empfangen auch jetzt. Und David sagt jetzt hier, der Herr ist Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Also hier haben wir einmal den Becher und einmal das Erbe und einmal das Los, was festgelegt worden ist. Das Interessante hier ist erstmal, der Text hat ja ein bisschen was mit den Leviten zu tun, ja, weil die Leviten haben ja alle ein gewisses Erbteil bekommen, ja, wenn sie ins verheißene Land kamen, dann wurde das ausgelost und jeder hat ein gewisses Erbteil bekommen, was er dann bewirtschaften konnte. Aber David war ja gar kein Levit und trotzdem, ja, stellt er das vor und stellt sich da so ein Stück weit drunter, innerlich freiwillig ein Levit zu sein. Sein Erbteil ist nämlich Gott selber, nicht das Land. Und das ist stark, ja. Freiwillig sagt er, ich habe gar keinen Besitz, mein Besitz ist Gott. Aber in Wirklichkeit, David war der König, ja. Er war der Reichste aus Israel. Und trotzdem sagt er, nein, mein Besitz ist Gott. Gott ist mein Erbe. Und das ist schon eine starke Aussage, ja. Da merkst du richtig, sein Herz hängt überhaupt nicht an all den Äußerlichkeiten, sondern er ist völlig fixiert auf seinen Gott. Und das ist eine starke Sache, ein starkes Vorbild, muss man einfach sagen. Und so ähnlich ist es ja auch mit uns, ja. Wir sind zwar hier auf der Erde und ja, klar, wir haben auch Besitztum, wir brauchen auch einen gewissen Besitz, ja, weil hier kannst du nicht irgendwie wie in den Philippinen in einer Plastikhütte wohnen, ja, oder Bretterbude. Aber unser Zuhause, unsere Identität, die ist einfach nicht hier auf der Erde, sondern unsere Identität ist im Himmel. Und dann haben wir einmal eben diesen Becher. Und der Becher, der ist ein Stück weit für ein Bild für Gastfreundschaft, für Fürsorge. Ja? Gott will dich versorgen. Er schenkt dir den Becher voll ein. Das ist eine tolle Aussage. Und ich glaube, wir denken an den Becher auch gleich an Psalm 23, Vers 5, wo der Becher überläuft, ja. Und im Angesicht der Feinde, ja, Psalm 23, wird der Becher eingeschenkt. Also egal, wie die Umstände sind, Gott will dir den Becher voll einschenken. Er möchte dich versorgen. Und dann ist eben da auch das Erbteil. Dein Erbe, ja, es ist Gott selber. Es ist nicht Besitz, es ist nicht Macht, es ist nicht Sicherheit, sondern Gott selbst reicht sich dir zum Leben. Im Römerbrief, wenn man da den neutestamentlichen Bezug finden will, Römer 8, Vers 17 zum Beispiel, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes mit Erben Christi. Es ist immer so, im Alten Testament hast du gewisse Aussagen, die im Neuen Testament oft stärker noch entfaltet werden, weil da eben einfach Christus gekommen ist. Also Gott schenkt uns im Prinzip Anteil an dem, was Christus auch hatte, weil wir sind Brüdern und Schwestern von ihm. Und das ist echt eine starke Aussage, ja. Nicht nur Kinder, sondern auch Erben. Oder der Epheserbrief sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also wir haben Vergebung, wir haben Annahme, wir haben einen Zugang zu Gott, wir haben Identität als Kinder Gottes. Wir sind geliebt, wir können auf den Schoß des Vaters springen. Stell euch das mal vor. Gott, der die Autorität über Himmel und Erde hat, über die ganzen Galaxien, eine absolute Autoritätsfigur. Du bist sein Kind und kannst auf seinen Schoß springen. Ist das nicht der Hammer? Du kannst ihm total nahe sein, ja. Das ist echt krass. dass wir Gott so nahen dürfen, das ist der Hammer. Und es gehört auch zu unserer Erbschaft, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir Hoffnung haben. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis. Wir haben Kraft, wir können übernatürliche Kraft Gottes anzapfen. Im Gebet haben wir Autorität. Wir sind nicht unseren Umständen hilflos ausgeliefert. Natürlich bedeutet Psalm 16 nicht, ich kann alles, ja? Sondern David betont, du bist mein Herr. Und wenn wir das erkennen, dass Gott unser Herr ist, dann können wir uns ihm und seinem Wort, ja, was ja auch Gott ist ein Stück weit, können wir uns unterordnen. Und aus der Unterordnung, ja, da fließt Autorität, wo wir uns unter ihn stellen können. Ja, viele, ich habe das jetzt hier Mittwoch gehabt, viele legen die Bibel komplett anders aus, ja. Die haben ihre Brille, die setzen sie auf, die historisch-kritischen legen das sehr, sehr kritisch aus, das Wort, weil sie sagen, was ich nicht erleben konnte vor, was ich jetzt in meinem Leben nicht erleben kann, das konnten die vor 2000 Jahren auch nicht erleben, ja. Also Zeichen und Wunder, das gibt's nicht, ja. Das sind alles symbolische Geschichten im Neuen Testament, auch im Alten. Und das kann man nicht mehr glauben. Aber wisst ihr, warum die nichts erleben? Weil die sich über das Wort Gottes stellen. Wenn du dich unter das Wort Gottes stellst und das erstmal so annimmst, wie es geschrieben steht, dann kannst du Gottes Kraft auch erleben. Stellst du dich aber über das Wort, ja, dann wird's schwierig, dann wirst du auch Gottes Kraft nicht erleben. Und das ist der ihr Problem letztendlich, weil sie nicht mehr an das Wort Gottes glauben als Autorität, als inspiriert. Und das ist ein bisschen ein Unterschied. Ja, unser Erbe ist, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen worden sind. Natürlich ist unsere Vollmacht über die unsichtbare Welt nicht mit Zauberkraft und dass wir ein komplett einfaches Leben haben. Das nicht, ja. Aber wir wissen, der Stärkere ist in uns und er hat das letzte Wort, was hier auf der Erde passiert oder was auch nicht passiert, ja. Also jede Macht und alles, was uns irgendwie bedrohlich vorkommt, ja, Gott hat das letzte Wort, weil er der Herr der Herren ist, über alle Macht, egal wie stark sie sein mag. Gott hat das letzte Wort. Und dann Epheser 2, das finde ich auch stark, ja. Dieses Weitergeführten, da kommen wir nachher noch ein paar Mal im Text auch drauf, ja. Das passt da schon rein. Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt, ja, das hat mit unserem Erbe zu tun, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Und das passt nachher auch zu dem Sheol und worauf wir nachher kommen, weil nachher geht's um die Auferstehung Christi noch im Psalm 16. Er hat uns mit auferweckt, das ist Vergangenheitsform, das ist also nicht für die Zukunft, ja. Wir sitzen nicht einmal irgendwann bei Christus, sondern jetzt schon ist das geistige Realität. Ja, das hängt einfach damit zusammen, Christus ist gestorben und auferstanden. Und du wirst viele, viele paulinische Stellen finden, ja, wir sind auch gestorben, unser alter Mensch ist gestorben und mit Christus haben wir ein neues Leben. Wir sind also mit ihm auferstanden und so kann man das verstehen, versetzt an himmlische Orte. Christus sitzt zur Rechten Gottes und wir sitzen mit ihm. Natürlich nicht körperlich, ja. Das wird irgendwann nachrücken, ja, unser Körper, dass wir auch dann da oben im Himmel sind. Jetzt sind wir hier auf der Erde, aber es ist eine geistige Stellung. Ich glaube, da sind wir oft uns nicht bewusst drüber, ja, dass wir auch eine gewisse Autorität haben. Und das ist auch wichtig fürs Gebet zu wissen, dass wir Autorität haben. Oft denken wir, unsere Gebete, ha, die bringen nicht viel. Und vielleicht erleben wir auch nicht so schnell unsere Gebetserhörung, die wir gerne hätten. Aber wenn du glaubst, dass dein Gebet Kraft hat, ja, weil du mit Christus versetzt bist an himmlischen Orten, dann hat es auch eine Auswirkung. Und dann wirst du vielleicht es nicht immer sofort sehen, aber du wirst sehen, Gebete haben Kraft. Ja, weil du in Christus bist. Natürlich nicht in uns, sondern wir müssen in Christus sein und das auch einfach glauben, obwohl wir nicht perfekt sind und Christus auch nicht immer perfekt widerspiegeln. Ja, oder Philipper 3,20 sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, mitsitzen, was heißt das in der Antike? In der Antike heißt dieses Mitsitzen, das bedeutet Herrschaft, Autorität, Sicherheit, vollbrachtes Werk. Ja, Christus hat es vollbracht. Er hat das Erlösungswerk am Kreuz schon vollendet, auch wenn es noch nicht komplett sichtbar ist. Das heißt, wir müssen nicht mehr um Annahme kämpfen, ja, dass andere uns annehmen. Wir sind schon angenommen. Wir müssen auch nicht mehr an unserer Lösung basteln, ja, uns da irgendwie anstrengen, ach, schaffen wir es hoffentlich in den Himmel. Nein, Christus hat es erwirkt, egal wie oft wir fallen. Wir sind erlöst. Es bedarf einfach nur den Glauben und der Offenbarung, die Gott uns immer wieder schenken möchte. Und wir leben aus einer gesicherten Position heraus. Diese Herrschaft kommt eben erst zur Vollendung, noch nicht jetzt voll, aber sie wird sich vollenden, wenn Christus wiederkommt. Wir herrschen also nicht über jede Lebenslage, wir kontrollieren auch nicht alle unsere Umstände, wir sind auch nicht unangreifbar, aber unsere Identität hängt nicht an den Umständen. Und auch unser Gemütszustand muss nicht an den Umständen hängen, manchmal hängt er da dran, aber wir können da raustreten. Es hängt nicht an unserer Leistung, nicht an unserem Erfolg. Und der Feind hat letztendlich keine Autorität über uns, sondern Christus. Unsere Füßen, mit unseren Füßen stehen wir hier auf der Erde, aber in Christus können wir uns definieren aus dem Himmel heraus, dass wir königliche, würdige Kinder sind. Und wenn du dann doch einen Kampf hast, den haben wir alle, ja, dann kämpfe ich eben nicht von unten nach oben, ich muss mir mühsam irgendwelche Wahrheiten erkämpfen, sondern ich kämpfe aus einer Position heraus. In Christus kann ich erkennen, wer ich in ihm bin. Und das ist nochmal eine ganz andere Sache, ja, von Christus herkommend kann ich das annehmen, was er erreicht hat am Kreuz von Golgatha für uns. So, dann kommen wir zum nächsten Vers. Die Messschnüre sind mir gefallen auf fruchtbares Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ja, unser größtes Erbe ist nicht, was wir bekommen haben, sondern wen wir bekommen haben. Nämlich Gott selber. Es ist nicht immer alles angenehm und schön auf dieser Erde, aber unser Anteil, Gott selber, das ist etwas super, super Kostbares. Und dann habe ich mich gefragt, na ja, ich weiß nicht, wenn man mal ehrlich ist, also mein Pegel, ob ich Lust an Gott habe oder nicht, der schwankt manchmal, ja. Also manchmal habe ich auch keine Lust und vielleicht ist es sogar manchmal so, dass ich es vielleicht langweilig finde, mich jetzt mit Gott zu treffen, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr da weiter wie ich. Bei mir ist das Schwanken. Ich habe mich gefragt, wenn man denn gerade keine Lust hat an Gott. Also man hat jetzt nicht so die Freude wie David, ja, mein Erbteil ist mir auf fruchtbares, schönes Land gefallen. Wie kommen wir dazu, neue Lust am Herrn zu haben? Und ich denke, es hat damit zu tun durch Erkennen, ja. Je mehr wir Gott kennen, je schöner wird er uns. Und wenn du mit Leuten redest, die die Schönheit Gottes ausstrahlen, die verbringen oft viel Zeit mit Gott. Es braucht immer wieder die Offenbarung, dass wir die Schönheit Gottes immer wieder ergreifen können. Und dazu müssen wir uns einfach immer wieder auch mit Gott auseinandersetzen. Weil diese Offenbarung, die fällt nicht einfach so vom Himmel, die geht auch zwischendrin verloren. Es gibt einen schönen Vers in der Bibel, das ist aus dem Psalmen. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Das heißt, man muss ihn kosten, seine Nähe erleben, Erfahrungen immer wieder mit Gott sammeln. Oder wie das auch geschehen kann, dass wir wieder Freude am Herrn haben, wenn wir sie verloren haben unterwegs. Einfach uns bewusst machen, was haben wir Gutes? Wofür kann ich dankbar sein? Nicht, was fehlt mir jetzt alles? Ja, das will uns ja oft überwälmen, sage ich mal, überschütten, ja, das Negative. Sondern ganz bewusst Stopp sagen, Stopp halte. Was habe ich denn alles Gutes? Und selbst wenn ich gar nichts mehr habe und würde wirklich im Gefängnis sitzen, ja, und friere und mir ist kalt und ich habe nichts zu essen, dann kann ich mich immer noch fragen, boah, was habe ich denn ein Erbe in Gott? Was habe ich für eine Zukunft vor mir? Und was für ein Lohn, wenn du für Christus leidest, ist das sowieso extrem groß. Dankbarkeit schärft einfach die Wahrnehmung, einfach wieder ganz neu Freude zu haben an Gott. Und dann eben ist die Priorität in unserem Leben ein ganz großes Thema. Was ist unsere Priorität im Leben? Wenn Gott nur Nebenschauspielplatz ist, dann wird Gott manchmal langweilig, weil wir diese Offenbarung ein Stück weit verlieren. Die haben wir nämlich nicht so einfach gepachtet, ja. Sondern wir müssen an Gott dranbleiben, ja. Deswegen sagen auch die Psalmen Tag und Nacht sinnig über dein Wort nach. Natürlich können wir das so nicht machen, weil wir alle Arbeit haben. Aber es hat einfach den Sinn, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten, sich das bewusst zu werden. Und bei mir persönlich ist es so, ich denke mir einfach, bisschen weniger Nachrichten schauen, bisschen weniger negative Nachrichten schauen. Ich bin so ein bisschen wissensbegierig. Ich will dann immer alles ganz genau wissen. Aber lieber mal ein geistiges Buch lesen, lieber mal ein bisschen mehr Lobpreis machen, ja. Und wenn ich total müde bin, vielleicht lieber mal statt ein Video von irgendwas zu schauen, vielleicht ein Zeugnis anzuschauen von Open Doors, ja. Das sage ich mal, füllt einem auch wieder mit dem Heiligen Geist. Ja, der Peter hat letztens einen Spruch losgelassen, das hat mir gefallen, mittwochs, da haben wir so ein Lied gesungen, Fülle mich neu, Heiliger Geist. Ja, das ist gut, wenn wir das singen, wenn wir ihn einladen, den Heiligen Geist. Aber der Peter meinte dann, ja, eigentlich sind wir dafür selber zuständig. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eine Wahrheit. Wir sind zuständig dafür, wie sehr sind wir gefüllt mit Gott. Wie viel Zeit nehmen wir uns? Nicht als Leistungsdruck, aber lass uns geführt sein vom Heiligen Geist, was wir in unserem Alltag machen. Ich glaube, wir sind manchmal zu abgelenkt. Also so geht es zumindest mir. Ja. Und das Schöne ist immer, egal wie weit wir von Gott weg sind, er ist immer derjenige, der uns total liebt, ja. Egal, was wir machen und tun, wir können die Liebe Gottes nicht verlieren, ja. Egal, wie weit du weg bist von Gott, wie sehr du dich über irgendwas aufgeregt hast, dich versündigt hast, er ist der, der uns zuerst liebt. Und wenn wir uns von ihm immer wieder lieben lassen, das im Glauben annehmen, dann haben wir wieder ganz andere Voraussetzungen, zu ihm zu kommen und ihn zurückzulieben. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Das finde ich einen gewissen Schlüsselvers hier auch, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Probleme habt. Vielleicht greift ihr auch erstmal zum Telefonhörer und ruft eure bessere Busenfreundin an. Aber wisst ihr was? Der David hat nicht den besten Kumpel angerufen, sondern er ist erstmal zu Gott gegangen, ne? Er hat Gott gefragt, was denkst denn du darüber? Es ist gut, wenn du einen Mentor hast, es ist gut, wenn du Seelsorge hast, aber gut und noch besser ist es, wenn wir zuerst mal zu Gott kommen und ihn um seinen Rat zu fragen. Und mir ist echt was Interessantes passiert. Ich kann ja manchmal nachts nicht gut schlafen, ja. Und ich habe jetzt angefangen, um auch mehr voll Geistes zu werden, ja. Gewisse Bibeltexte auswendig zu lernen, mir da echt immer mal wieder Zeit zu nehmen, wenn ich Zeit habe. Und ich habe den Psalm 16 gelernt und dann sage ich mir, wenn ich den nachts nicht schlafen kann, bevor ich mich da aufrege und das zu meinem Gott mache, ja, wir sollen ja nichts zu unserem Gott machen, was uns wichtiger ist, ja, dass mir der Schlaf nicht wichtiger ist wie Gott und ich dann nicht in so ein Negativding reinkomme, weil dann schläfst du nämlich erst recht nicht, wenn ich da aufregst. Und dann habe ich diesen Psalm so aufgesagt. Und der also innerlich nachts halt. Und der Hintergrund ist der, ich habe den Tag da drauf geplant. Ich wollte einen Tagesausflug nach Sinsheim in die Sauna machen. Und ich habe schon Werner versucht zu überreden, dass er mitgeht. Und dann lag ich da nachts und dann sage ich mir diesen Satz, ja, der Herr berät mich, ja. Und wisst ihr, was dann passiert? So, ich sag den Satz auf und plötzlich kommt mir: Ich kann auf gar keinen Fall nächsten Tag da in die Sauna fahren. Ich habe einen Termin mit einer Freundin, den ich vor 2 Wochen schon abgesagt hatte, weil ich krank war. Und ich dachte, boah, das ist ja der Hammer, dass Gott berät mich in der Nacht. Ja, es kam sofort mir die Erkenntnis, du musst das sofort wieder canceln, weil du kannst nicht den Termin schon wieder sauen lassen. Und vor allem, wenn ich das vergessen hätte, das wäre total blöd gewesen. Und ich habe so gedacht, wenn wir Gottes Wort wirklich aussprechen, uns damit beschäftigen, das hat Kraft, ja, ich fand's krass, dass sofort mir die Erkenntnis kam, du musst deinen Tag morgen komplett anders planen. Und das fand ich, also ich fand es stark. Ja, und dann muss man mit diesem Vers auch sehen, erstmal nachts, ja, generell ist es ja, ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr Probleme am Tag hattet, nachts werden die oft ja größer, voluminöser und wenn man einen Streit hatte, dann wird das auch alles viel schlimmer, was der andere alle angestellt hat und es geht gar nicht. Und irgendwie nachts, ja, da ist auch der Feind aktiv. Und die Nacht, das ist ja an sich Tag und Nacht, ne, das spricht ja auch schon ein bisschen für sich. Aber gerade in der Nacht will er dich beraten, ja. Und gerade dann, wenn du vielleicht auch nicht einschlafen kannst, da kommst du zu Gott und er berät dich, ja. Er gibt dir ein Wort, was dich wieder beruhigt, dass du vielleicht deinem Bruder, deiner Schwester oder deinem Nachbar vergeben kannst, dass du großzügig bist, dass du selber Gnade empfangen hast und Gnade geben kannst. Gott will in dein Herz kommen und dich beraten, ja. Gerade wenn es Nacht ist. Es kann auch tagsüber Nacht sein bei uns, ja, wenn die Gedanken nicht so einfach sind. Und die Nieren, ja, sind ja ein Organ, die reinigen das Blut, ja. Also ohne Nieren kannst du nicht überleben. Und so ist auch im Geistigen, ja. Wir brauchen eine Reinigung unserer Gedanken, ja. Und das möchte Gott tun. Er möchte dich beraten. Und das ist eine ganz, ganz starke Sache. Und ich persönlich glaube, Beratung Gottes ist auch so, dass wir ein Wort Gottes empfangen. Dass wir ein Wort Gottes für das empfangen, wo wir eben einfach Probleme haben. Weil das Wort Gottes ist wie ein Schwert, sagt das Neue Testament. Ja, da kannst du den Feind mit vertreiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, ja, wir merken, wir werden unruhig. Lass dich bei Gott beraten. Was ist seine Beratung? Und manchmal, sage ich euch, ist es nicht einfach, sich bei Gott beraten zu lassen. Manchmal tut es auch weh, vielleicht sich einzugestehen, ich habe auch vielleicht einen Fehler gemacht, ja. Ich war vielleicht selber zu wüst zu dem anderen, keine Ahnung, ja. Oder ich habe den anderen verletzt. Manche schauen da weg und wollen das nicht, diesen Schmerz aushalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sich da manchmal auch zu korrigieren zu lassen, in seinem Weg, in seinem Denken. Aber wenn wir uns da korrigieren lassen, auch wenn es vielleicht mal weh tut, das ist ein riesen, riesen Gewinn, ja. Und da wächst du, wenn du dich da korrigieren lässt. Aber manchmal ist es auch einfach schön, ein Wort zu empfangen und dann Frieden im Herzen zu haben. Und es ist leicht manchmal auch. Auch wenn die Sorge vielleicht nicht immer sofort verschwindet, aber du weißt, Gott ist mit dir, ja. Die Sorge wird auf jeden Fall kleiner werden, selbst wenn sie nicht gleich verschwindet. Und Gott wird größer werden. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ja, da habe ich einen Ausleger zu gelesen, das fand ich ja krass. Der schrieb, der Glaube liegt nicht faul in der Seele, sondern blickt aktiv auf Gott. Das fand ich stark. Ja, also es liegt schon an uns, uns aufzumachen und den Blick immer wieder wegzubringen von den ganzen Problemen der Welt und auf Gott zu richten. Und dann werde ich nicht wanken. Und interessant ist, weil er zu meiner Rechten ist. Ja, da seht ihr das, zu Rechten Gottes sitzen, habe ich euch vorhin gesagt. Hier kommt es wieder, weil er zu meiner Rechten ist. Ja, das ist sowas Ähnliches, was das Neue Testament weiterführt. Und weil Gott zu meiner Rechten ist, deswegen kann ich stark sein, weil er da ist. Ja, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ist an deiner Seite. Das ist der Hammer, wenn wir uns das bewusst machen. Ja, er gibt mir Gleichgewicht, deswegen schwanke ich nicht, ja. Er ist da. Und darum, ja, darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Also hier wird Herz aufgezählt, Seele und Fleisch. Herz, das ist so ein bisschen unser Denkzentrum. Da treffen wir unsere Entscheidungen, ja. Da ist der Wille, da ist die innerste Überzeugung, ja. Man kann auch sagen, das ist unser Verstand. So versteht es das Hebräische ein Stück weit. Das Herz ist der Ort, wo die Richtung festgelegt wird. Wenn also David sagt, mein Herz freut sich, dann ist auch meine innerste, tiefste Ausrichtung auf Gott. Die Seele, Nefesh, das ist dein Inneres, deine Emotionen, dein Empfinden, ja, deine Person. Und David sagt auch, meine Gefühle können sich jetzt freuen, ja, weil sie in Sicherheit sind. Und dann eben das Fleisch, das ist in diesem Fall wirklich der Leib, das kann man aus dem Kontext lesen, weil im nächsten Text geht's um den Leib. Auch der Leib wird in Sicherheit ruhen, mein Körper darf zur Ruhe kommen. Also die Freude soll nicht oberflächlich sein, sondern soll mein Denken, mein Fühlen, meinen Körper anrühren. Und es gibt so viele psychosomatische Krankheiten, ja. Der Leib hängt immer auch ein bisschen mit dem Körper zusammen. Und es gibt ganze Kliniken, die sich deswegen um die Seele und um den Leib kümmern. Und Gott hat das schon vor tausenden von Jahren gewusst, ja. Wie es unserer Seele geht, Das hat auch ganz viel mit unserem Leib zu tun, mit unserer Gesundheit zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass alle Krankheiten von der Seele rühren, aber manche schon. Mancher Stress legt sich einfach auf unseren Körper. Und so möchte Gott den ganzen Menschen anrühren. Ja, und dann kommen wir zum Vers 10. Denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Und das ist ganz klar ein prophetisches Wort. Das kannst du in Apostelgeschichte 2, Vers 29 lesen. Da greift der Lukas das wirklich auf und er zitiert das hier auch. Ja, da zitiert er einfach diese Bibelstelle, die hier genannt wird. Und da ist das, was ich euch vorhin schon gesagt habe, im Alten Testament wird so langsam erkannt, dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Das war nicht nur präsent, die Auferstehung aus den Toten. Aber durch das Prophetische wird es mehr und mehr entfaltet im Laufe des Alten Testamentes und im Neuen ist es dann ganz klar, ja, durch Christus. Und David erkennt, ja, die Beziehung zu Gott endet nicht im Grab. Es bleibt nicht im Scheol. Meine Seele und mein Leib bleibt nicht dort. So, jetzt kommen wir zum letzten Vers. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Seht, jetzt haben wir wieder die Rechte hier, ja? Das kommt also öfter vor, diese Rechte Gottes. Den Weg des Lebens kann nur Gott aufzeigen. Es gibt viele Wege, aber der göttliche Weg zur Freude ist einfach den Weg einfach über die Bibel, über Christus zu finden. Die rechte Hand Gottes ist immer der Ort der Macht, der Nähe Gottes. Also die Fülle von Freuden, ja, sind nicht Besitz, sind nicht Erfolg, sind nicht Gesundheit, sind auch nicht ein Leben in Wellness und in einem Leben, wo du dir wünschst, dass alles perfekt ist, ja. Das hat David auch nicht gehabt, das perfekte Leben. Hier auf der Erde haben wir kein perfektes Leben. Aber die Fülle, die ist einfach an eine Person gebunden. Die ist einfach an Gott oder an Christus gebunden. An unserer Nähe zu ihm. Natürlich, ich spüre die auch nicht jeden Tag, aber wir können sie immer wieder haben. Ja, erstmal diesen Frieden, zu Frieden zu kommen, wenn ich in Unruhe bin und dann auch ein Stück weit zur Freude immer wieder neu durchzubrechen. Und dazu möchte dieser Psalm aufrufen. Und jetzt habe ich euch noch ein ganz kleines Zeugnis mitgebracht. Der Bruder Lorenz, ich weiß nicht, kennt ihn jemand aus dem Mittelalter, 17. Jahrhundert? Du kennst ihn, genau. Ich werde ihn ein bisschen anreißen. Das ist ein Karmelitermönch, der in Paris gewohnt hat. Und der war, ich sag mal, es war kein berühmter Prediger, kein Gelehrter, kein Mystiker. Es war eigentlich eher ein schwacher, einfacher Mann, ja. Aber der hat so eine Nähe Gottes erlebt, dass andere das gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob es fast wie bei Mose war, aber der wurde von vielen Leuten angeschrieben, besucht, ja. Es wurde vielen Leuten offenbar, der hat die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, der war in der Küche in einem Kloster, der hat schwere, mühsame Arbeiten gemacht, ja, musste da den Einkauf fürs Kloster tätigen, musste gucken, dass genug Essen für alle Mann da war. Und der hatte so eine Gegenwart Gottes, dass viele Menschen darauf aufmerksam wurden, ja. Ohne dass er ein großer Prediger war, ohne dass er Zeichen und Wunder oder was ich alles erlebt hätte. Nichts dergleichen ist bekannt von ihm, ja. Er stand hinter den Töpfen in der Küche und hat da wirklich gearbeitet. Und ich möchte euch mal einfach so ein paar Sätze von ihm mitgeben, die er so von sich gegeben hat. Weil ich finde, es ist einfach ein großes Vorbild. Ich finde es auch immer stark, wenn wir so Leute sehen, ja, vielleicht auch aus der Kirchengeschichte, die einfach so ein Stück weit da einfach noch ein bisschen näher rangekommen sind, diese Liebe Gottes, diese Nähe Gottes einfach auch zu leben und zu erleben. Und er hat gesagt, ich finde Gott genauso bei den Töpfen in der Küche wie im Gebet. Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich bete oder ob ich Kartoffeln schäle, solange ich es in der Gegenwart Gottes tue. Ich habe bei all meinen Arbeiten nur dieses Ziel verfolgt, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Zerstreute Gedanken verderben alles. Also er hat sich praktisch immer wieder neu ganz stark auf Gott ausgerichtet, egal was er gemacht hat. Mir gehen ja immer tausend Sachen durch den Kopf, ja. Aber der hat immer wieder sich Gott vor Augen geführt. Gott sieht nicht die Größe des Werkes an, sondern die Liebe, aus der es kommt. Ungestüm und Eile sind Zeichen eines zerstreuten Gemüts. Das habe ich schon öfter festgestellt, wenn man so in die Hektik kommt, ja, boah, ich muss noch das und das und das machen, man wird so hektisch innerlich. Da kann man wirklich Stopp sagen, Gott, du reichst aus, meine Zeit reicht aus, das zu tun, was ich heute tun soll. Und ich habe gemerkt, es funktioniert, da wird man wirklich ruhig und es tut einem gut und es tut auch deiner Umgebung immer gut, wenn man ruhig ist, ne? Erst muss man Gott kennen, dann kann man ihn lieben. Also Gemeinschaft mit ihm haben, seine Liebe genießen und dann kannst du ihn auch lieben. Gott entfernt sich nicht von uns, solange wir uns nicht zuerst von ihm entfernen. Ja, wir schwirren oft ab in viele, viele andere Dinge. Manchmal müssen wir das auch, ja, aber manchmal können wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr auf Gott konzentrieren. Feste Gewohnheiten werden nur unter Schmerzen zu Wege gebracht. Fand ich auch interessant. Also wenn du Probleme hast, dich stille Zeit zu machen zum Beispiel, ja, täglich deine Bibel zu lesen, ist das am Anfang vielleicht schwierig, weil deine Gewohnheit ist, vielleicht jetzt einen Kaffee zu trinken und schon wieder deine Bude aufzuräumen oder sowas. Aber wenn du wirklich diszipliniert ist und sagst, stopp, ich entscheide mich jetzt, ich mache jetzt stille Zeit, weil es einfach eine gute Gewohnheit ist und du machst es mal 2-3 Wochen und zwingst dich ein Stück weit dazu, dann wird es eine Gewohnheit und dann wird es leicht. Also man kann sich wirklich überlegen, was sind meine Alltagsvollzüge und wo kann ich oder will ich vielleicht was verändern, wo muss ich vielleicht was verändern, und machst du das 2-3 Wochen, wird es dir viel, viel einfacher fallen. Uns wichtig, dass wir uns mit Gott treffen. Weil wenn du dich mit ihm nicht triffst, wenigstens einmal täglich, dann hast du nichts, worauf du dich richtig ausrichten kannst. Es ist gut. Weil wenn du so laufend Bibel liest, Gott redet irgendwo. Irgendwas wird einem wichtig. Und dann ist es gut, wenn du eine Zusage Gottes im Herzen hast. Je mehr wir Gott kennen, desto größer wird unser Verlangen. Ja, das sagen viele Leute, so große Männer Gottes, je mehr man sich mit Gott beschäftigt, je größer wird auch die Freude daran. Und er hat sich sogar unter Schmerzen gefreut und hat dann Leuten Empfehlungen gegeben, was man da machen kann. Also krass. Ja, ich höre einfach mal auf. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt perfekt alles hinkriegen, aber es geht darum, sich einfach ein Stück weit mehr von Gott füllen zu lassen. Ja, ein Stück weit mehr auf ihn zu schauen und zu gucken, wo können wir geistig einfach ein Stück weit weiter da reinwachsen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Leben erreiche wie der Bruder Lorenz, aber ihn als Vorbild zu nehmen, finde ich einfach toll, so jemanden einfach mal anzuschauen. Also der Bruder Lorenz hatte kein großes Erbe, keinen großen Einfluss, keinen Ruhm. Er hatte einfach Gott. Und wenn du Gott als Erbteil hast, ist dein Leben eben einfach nicht leer. Da ist was da. Und Gott, ja, der hat das Potenzial, dein Leben einfach reich zu machen. Und das ist das Schöne, ja. Gott hat einen unendlichen Reichtum und wahrscheinlich haben wir nur so ein bisschen entdeckt. Und ich würde jetzt einfach damit schließen und ich würde jetzt noch ein Gebet sprechen und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Gott, wir danken dir für den Psalm 16. Wir danken dir für diese Fülle, die der David einfach in dir entdeckt hat. Wir danken dir auch für Bruder Lorenz und viele, viele andere Vorbilder, die es einfach gibt. Und wir bitten dich, dass du uns ein Stück weit mehr die Augen heute Morgen öffnest, was für ein Erbteil wir in dir haben. Dass wir Autorität haben im Gebet, dass wir versetzt sind jetzt schon an himmlischen Orten. Und dass wir jetzt schon wissen, du bist mit uns. Und das Böse hat nicht das letzte Wort, sondern du bist in Macht. Du hast die Fäden in der Hand, auch in unserem Leben. Und ich danke, dass wir loslassen können, da wo es schwierig ist. Dass wir loslassen können, da wo wir Dinge nicht verstehen in unserem Leben. Und ich danke, dass nicht alles einfach ist in unserem Leben. Aber ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Und dass unser Vertrauen einfach auch wächst, auch heute, dass unser Vertrauen stärker wird. Und dass du uns diese Offenbarung gibst, dass du der Gott bist, der uns dermaßen liebt. Dass wir das erkennen, dass wir auf deinen Schoß springen dürfen. Dass wir uns umarmen lassen dürfen und dass du zu unserer Rechten bist. Deswegen brauchen wir nicht zu wanken. Dass du derjenige bist, der uns beraten möchte bei Tag und bei Nacht. Und ich danke dir, dass wir nicht über dem Wort stehen, sondern dass wir uns immer wieder unter das Wort stellen und das Wort annehmen. Und ich danke dir, dass der Sieg am Kreuz vollbracht ist. Und ich danke, dass wir darin ruhen dürfen. Und ich danke dir, dass diese Erkenntnis Tag für Tag einfach zunimmt, dass wir unser Erbe mehr und mehr erkennen, was wir in dir haben. Amen.